Lukas, heute befinden wir uns beim Auswärtsspiel wieder sozusagen, wobei wir eigentlich zu Hause sind. Genauer genommen befinden wir uns heute mal wieder in den heiligen Hallen. Wir befinden uns im VIP-Raum des SV Meppen. Und das, weil wir heute mal wieder nicht zu zweit aufnehmen, sondern gleich mit vier Mann. Und heute das Thema auch nicht die dritte Liga sein wird, sondern vermutlich ein bisschen erste und zweite Liga sein wird. Wir sprechen heute über das Thema Frauenfußball erneut. Und wen könnten wir uns besser dazu einladen als die beiden großen Herren des Meppener Frauenfußballs? Ich spreche von Roger Müller und Theo Dedes. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute bei uns seid.
Schönen guten Tag.
Danke, dass wir hier dürfen.
Ja. Gerne, wir haben zu danken. Wir freuen uns, das wieder aufgreifen zu dürfen. Wir haben ja schon mit Maria gesprochen sozusagen. Und ja, dann wollten wir euch auch gerne mal im Gespräch haben, weil wir lernen ja nicht aus. Und auch unsere Hörerschaft freut sich ja auch immer, über Frauenfußball zu hören sozusagen. Und
ja, genau, das Interesse steigt daran ja auch. Ihr habt ja auch sehr viel dafür getan, halt auch mit dem Jahr jetzt in der ersten Liga. Leider hat der Klassenerhalt ja nicht geklappt. Aber da sind wir ja auch guter Dinge, dass das wieder nach oben gehen kann. Aber erstmal ein bisschen zu euch. Roger, möchtest du dich ein bisschen vorstellen bei unseren Hörern?
Ja, Roger Müller, mit richtigen Namen Wulf-Rüdiger Müller, aber unter dem Namen kennt mich keiner. Spitzname ist aktuell. Ja, vorstellen, beruflich gesehen, ich war 40 Jahre lang Verbandstrainer beim Fußballverband Niedersachsen, jetzt im Rentenalter. Und bin seit vielen Jahren auch schon tätig beim SV Meppen, insbesondere beim Frauenbereich. Bin selbst dort Trainer gewesen, 3 Jahre lang und jetzt immer noch dabei und weiter unterstütze Theo Dedes auch.
Genau, Theo, du sitzt direkt an seiner Seite, du bist unser Cheftrainer. Erzähl doch ein bisschen was zu deiner Person.
Genau, ich bin Theo. Erstmal hallo an alle, die uns hören. Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr beim SV Meppen. Ich bin erstmal als U17-Trainer nach Meppen gekommen, als ich damals nicht mal wusste, wo Meppen liegt sozusagen, habe ich die U17-Bundesliga-Mannschaft übernommen und dann nach einem Jahr mit der U17 bin ich quasi sozusagen aufgestiegen, dann erstmal in der Seite eines Mannes wie Roger Müller, der auch mein Ausbilder war, zu trainieren, sage ich mal, oder zu arbeiten, sagen viele. Und seitdem machen wir gemeinsam also diese schöne Herausforderung, also den Frauenfußball beim SV Meppen.
Genau, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass du, Roger, der Nachfolger sozusagen fast von Tommy Stroth, den kennt man ja vielleicht auch, der ein oder andere Hörer oder die andere Hörer, jetzt beim VfL Wolfsburg, der neue Trainer. Genau, das wollte ich noch einmal hinzufügen. Und ja, ihr in dieser Doppelrolle sozusagen, wie sieht das ungefähr aus? Also Cheftrainer seid ihr ja beide, ist ja eine gleichgestellte Position, denke ich mal, bei euch. Ist es nicht, dass der eine der Co-Trainer ist und der andere Cheftrainer. Wie ist da so die Arbeit? Wie funktioniert das?
Ja, also wir haben eigentlich eine klare Rollenverteilung, indem wir, wie gesagt, also mit Roger haben wir einen erfahrenen Mann, der sehr lange das auch gemacht hat und auch als Cheftrainer. Ich bin quasi der Junge, der reingekommen ist, der so ein bisschen erstmal seine neue und frische Ideen mitbringt. Aber da ist so eine gegenseitige Arbeit, wo natürlich die Beratung sehr oft von Roger kommt, der dann sagt, okay, das können wir machen, das sollten wir lieber lassen und so weiter. Es ist ein ständiger Austausch, da mussten wir auf jeden Fall auch Käthe Bürger auch Stimmt, nennen, ja. Unsere Co-Trainerin. Also wir bilden zu dritt dann das Trainerteam. Aber natürlich ist es auch so, dass ich perspektivisch und auch jetzt schon als Cheftrainer agiere.
Ach so, okay.
Und dann quasi vor der Mannschaft auch als Cheftrainer stehe.
Ach so, alles klar. Ja, stimmt. Teamkoordinator stellt auch auf der Meppen-Homepage zu bei dir, Roger. Mhm. Okay, da ist das ja auch gut, dass es so klar geregelt
ist. Das ist natürlich auch so die perfekte Mischung dann quasi aus Jung und Erfahren, ja. Wo der Erfahrene dann dem jungen Trainer noch ein bisschen was mitgeben kann und zeigt, das sind halt gute Wege, wie wir da weiter trainieren können. Und wie du schon gesagt hast, das eine oder andere, das können wir besser vielleicht überspringen.
Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass man findet auch nicht so einfach Leute mit der Geschichte oder mit der Erfahrung von Roger, die auch gerne abgeben und gerne sagen, okay, ich stelle mich so ein bisschen zur Seite und ich lasse mal erstmal die Jüngeren machen. Das hat er auch mit Tommy Stroth auch gemacht und mit Sebastian Middelke, der auch jetzt U17 trainiert. Das spricht ja für ihn, auch wenn wir es nicht immer so schön ist, wenn man neben ihm sitzt, dann muss man das nochmal sagen. Dann, aber auf jeden Fall, ja, ich bin dankbar dafür und für diese Chance.
Ja, das glaube ich. Das ist ja gerade auch so, gerade wenn du so eine Rolle als Cheftrainer einnimmst, dann bist du ja auch einer, der gerne vorne steht, der gerne in Anführungsstrichen auch seine Macht demonstrieren möchte. Und dann ist es halt auch umso besser, wenn sich dann einer auch noch ein bisschen was sagen lässt.
Ja.
Ohne da jetzt zu sehr auf die Herren einzugehen, war das vielleicht ja auch ein Problem in der letzten Saison.
Ja, also im Frauenbereich wirklich, das ist ja dann ein Team, was einfach funktioniert. Das ist ja für den SV Meppen ja in den letzten Jahren wirklich, das haben wir auch mit Maria schon gesprochen, auch sehr hat funktioniert über viele Jahre und es geht ja dann bergauf.
Gut, der Anstieg ist ja extrem gestiegen. Also auch in den letzten 2-3 Jahren, der Bekanntheitsgrad der Frauenmannschaft, der ist ja extrem gestiegen, finde ich.
Ja.
Ja, genau. Das ist ja auch der Punkt, woran wir lange auch dann gearbeitet haben. Ist ja auch bekannt, wie das Ganze hier entstanden ist. Muss man, glaube ich, jetzt nicht wiederholen. Und das war unser Ziel auch gewesen, diesen Schub nach vorne zu bringen. Und der Punkt, der gerade angesprochen worden ist, was die Trainerqualifikation anbelangt oder Trainerqualität anbelangt, das war für uns ein wichtiger Faktor. Nur so war es auch möglich gewesen, das Ganze in diesen Bereich reinzubringen, in dem wir jetzt auch sind. Ne? Namen wurden genannt. Ob das mit unter Tommy Stroth schon der Fall gewesen ist oder jetzt die Fortführung mit Theo Dedes. Davon leben wir auch, sag ich mal, ne? so die Trainerqualität anbelangt, unter anderem aus den Punkten.
Ja, generell 2019 war auch so ein bisschen so eine Umstrukturierungsphase im Verein, wie man so lesen könnte. Theo, du hattest ja schon angesprochen, Sebastian Medicke, der jetzt Trainer ist bei den B-Juniorinnen, Co-Trainerin Käthe Börger, vorher dann die Trainerin im Nachwuchsteam. Und neuer Nachwuchstrainer war dann 2019 dann Daniel Kosians. Da merkt man schon.
Kosians. Der jetzt bei SSV Jedelohr als Torwarttrainer aktiv ist, der wurde quasi auch hier, nicht quasi, sondern auch hier ausgebildet. Und dann kam irgendwann das Angebot von Jedelohr in der Regionalliga. Es gibt auch weitere Namen, die man nennen kann. Da haben wir auch anderen Torwarttrainer, der den VfL Osnabrück dann sich angeschlossen hat mit Patrick Theodor und so weiter und so fort. Also wir, wie Roger gesagt hat, ich sage jetzt mittlerweile wir, weil ich mich auch da ein bisschen einmische, aber erstmal geht es an die, an Roger und Maria, also die Trainerausbildung und dass man die Chance gibt, an jüngeren Trainern hier sich dann zu verbessern, ist absolut gelungen bisher.
Ja, und jetzt habt ihr auch einen top-neuen Torwarttrainer.
Stimmt, ja.
Der ja früher mal bei den ersten Herren war, Markus Anschak. Schöne Grüße an der Stelle an ihn. Das war also auch eine Nachricht, die mich sehr gefreut hat, weil also Markus Anschak war für mich zu der Zeit auch immer so ein prägendes Mitglied in der Mannschaft. Und das ist schön, dass er halt weiter so fest verwurzelt ist beim SV und da halt auch seinen Aufgaben noch nachgehen kann.
Weil so, dass er vorher so so Teilzeit hier als Torwarttrainer gearbeitet hat und jetzt Vollzeit, so ist das, glaube ich, oder?
Ja, Markus ist immer schon dabei gewesen.
Genau.
War verstärkt tätig mehr im Nachwuchszentrum. Ja. Ich glaube, das macht er immer noch diesen Bereich auch, aber insbesondere ist er jetzt für den Frauen- oder weiblichen Bereich zuständig, nicht nur für die erste Garnitur, für die Torwarte der ersten Frauen, sondern auch für den Nachwuchsbereich. Und da freuen wir uns auch sehr drüber, dass Markus bei uns dabei ist.
Ja.
Auch ein erfahrener Mann, der uns da weiterhelfen kann.
Und weiterhelfen kann. Er hat schon in der Vergangenheit ab und zu, als er die Jungs trainiert hat, natürlich über ab und zu dann Trainingsangebot gemacht für die Frauen oder für ein paar jüngere Mädels und so weiter. Da hatte er schon Berührungspunkte da. Hm. Und jetzt musste er aushelfen, weil unsere Torwarttrainerin verhindert war. Dann hat er das gemacht und dann kam so ein bisschen mehr Bock drauf. Und da haben wir uns geeinigt, dass er jetzt uns auch betreut. Und das macht er auch super. Und für uns war das natürlich auch ein super Zeichen, dass eine Legende, wie ich immer sage, des Vereins, dann entscheidet sich für den Frauenfußball und dass er uns auch gerne dabei unterstützt.
Ja. Markus ist tatsächlich auch einer von denen, wo wir mal sagen, eins der Aushängeschilder, warum wir im Tor eigentlich im Mappen immer kein Problem hatten bei den
Herren. Ja.
Neben Benny Gommert oder jetzt auch Erik Domaschke.
Richtig, ja, das stimmt. Da ging es sozusagen mit ihm los, zumindest auch von unserer Sichtweise. Ja. Es waren natürlich noch ganz viele andere großartige Torhüter hier. Markus Brasas, oder ist Markus richtig?
Stefan
Brasas, genau. Auch so der erste Torwart, den ich so mitgekriegt habe in meinen jungen Jahren. Genau, aber ja, Torhüter, da mangelt es ja eigentlich nicht. Und bei den Frauen ja eigentlich auch nicht, weil man jetzt sich Laura Sieger jetzt leider verletzt ist, aber auch eine starke Saison gespielt auf jeden Fall. Karin Nedemann, die sie vertreten hat, auch richtig stark. Genau. Aber was ich noch vorher sagen wollte, bevor wir so ein bisschen auf die Saisons sozusagen eingehen, die aktuelle oder die abgelaufene und die nächste Saison. Ich habe noch gelesen in einem Interview von dir, Theo, dass es da auch mal so mit Trainern der Männer so Zusammenarbeit gibt. Ist das so, dass man sich regelmäßig irgendwie trifft, mal so in der Woche oder vielleicht im Monat, dass man dann so Meetings hat, wie man Taktikbesprechungen macht oder irgendwie sowas? Ist das so?
Also regelmäßige Meetings nicht, aber ich muss in dieser Stelle erstmal auch meinen Danke nochmal aussprechen, was den Vorstand und natürlich auch die Cheftrainer, die ich bisher kennengelernt habe von den Männern. Also ich habe erstmal ein Büro, das genau neben dem Büro des Cheftrainers der Männer ist. Also das ermöglicht natürlich immer eine direkte und sehr schnelle Kommunikation miteinander.
Ist auch ein schönes Zeichen der Wertschätzung, finde ich, dass man so gleich auch direkt nebeneinander arbeitet. Das finde ich ein sehr gutes Signal.
Genau, ja. Genau. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich sowohl von Christian Neidhardt, der Erste war, der mir das absolute Go und Freiheit gegeben hat. Ich dürfte in jeder Videoanalyse, ich dürfte in jede Besprechung, jedes Training dann erstmal mitverfolgen und dann mit ihm das auch dann zu besprechen. In anderen Ebenen passiert genau das Gleiche, auch mit Maria und damals Christian und Mario, beziehungsweise mit Ronny Maul gibt es auch wieder direkte und schnelle Wege. Und dann auch Thorsten Frings, auch ähnlich, also direkt dann auch auf mich zugekommen, hat sogar auch Spiele von uns ab und zu gesehen und mit Rico Schmidt auch, dass wir dann zum Beispiel ab und zu vorbeigehen und ich frage, ich habe diese Idee, so wollen wir spielen, wie seht ihr das? Also man tauscht mal aus, auch was die Menschenführung angeht, wie geht man bestimmte Phasen der Saison an, und davon profitiere ich natürlich auch sehr und deswegen sage ich nochmal ganz ausdrücklich Danke.
Ja, cool. Das freut mich auch so zu hören. Wie du sagst, Tobi, mit der Wertschätzung, das finde ich echt klasse, dass das hier im Verein so gelebt wird.
Ja, ich meine, das zeichnet im Prinzip den SV mit mir auch diese Gemeinschaftlichkeit, dass dieses Team, man ist hier, man gehört hier noch zusammen. Das haben wir auch immer wieder betont. Mhm. Das gilt, glaube ich, sowohl für den Frauen- als auch für den Männerfußball. Wir werden hier nur was, wenn wir alle gemeinsam arbeiten und nicht, wenn einzelne Charaktere hervorgehoben werden und da ihre große Show abziehen.
Ja, genau. Das ist echt klasse. Gut, ich würde dann sagen, wir können ja mal so ein bisschen so die Saisons dann durchgehen. Die erste Saison des SV Meppen in der Frauenfußball-Bundesliga ist ja, wie es geendet ist, das wissen wir ja alle, das ist schade auf jeden Fall, aber trotzdem fand ich die Saison als
positiv
als von außen betrachtet, wie, also natürlich ein Abstieg, klar, aber wie dann so gespielt wurde auch, so der Offensivfußball, der gelebt wurde auch und dass die ganze Taktik, die man so erkennen konnte halt so. Das war halt nicht, dass man jetzt abgeschlagen mit 0 Punkten letzter war, sondern man hatte ja bis zum letzten Spiel dann noch die Chance halt sich retten zu können. Hat jetzt leider nicht geklappt, aber ja, insgesamt eine.
Vor allen Dingen kannst du halt während der Saison halt auch eine sehr positive Entwicklung sehen, meiner Meinung nach. Also die Mannschaft hat sich super weiterentwickelt und deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass das halt am Ende nicht mehr geklappt hat, weil ich glaube, die nächste Saison wäre irgendwie anders ausgefallen. Aber wie seht ihr das? Dafür seid ihr hier.
Das ist schon richtig gesagt. Dass es natürlich schwer werden würde, das erste Mal in der ersten Liga zu spielen, war vollkommen klar.
Ja.
Die Saison ist auch genau so gelaufen, wie wir es erwartet hatten, bis auf das Ende natürlich. Mhm. Uns war klar, dass es unser Ziel sein musste, gut anzukommen in der Liga. Das war unser Ziel, vor allem in der Hinrunde. Wenn man es so im Nachhinein sieht, haben wir natürlich dann doch ein bisschen zu wenig Punkte geholt in der Hinrunde. Aber es war klar, dass wir erstmal Lehrgeld werden zahlen müssen auch. Uns war dann auch klar, oder waren überzeugt davon, dass wir dann aufgrund der Erfahrungen, die wir gewinnen würden in der Hinrunde, die Rückrunde anders gestalten werden. Das ist auch der Fall gewesen.
Ja.
Wir können auch einige Fakten mal dazu nennen. Erstmal haben wir weitaus mehr Punkte geholt in der Rückrunde. Ich glaube, doppelt so viel als in der Hinrunde. Wenn man dann sieht, wie manche Spiele gelaufen sind, ich glaube, fast in jedem Rückrundenspiel, bis auf die beiden Ausnahmen der beiden Spitzenmannschaften,
VfL Wolfsburg, Bayern München.
Ich glaube, sind wir jedes Spiel in Führung gegangen mit 1-0 und haben es dann nicht geschafft, die Ergebnisse entsprechend auch zu halten. Das spricht für sich letztendlich auch. Und zwar auch klar, dass es aufs Ende hinauslaufen würde, dass wir diese Mannschaft, die direkten Konkurrenten vor uns haben würden, eben mit Sand, Werder Bremen zum Beispiel, und dass das so die entscheidenden Spiele sein würden. Und ich glaube, am Ende war es natürlich nur so, naja, wollen wir eine klare Sprache sprechen. Letztendlich haben wir es eigentlich nur abgekackt durch das verlorene Spiel gegen Sand. Und dann hätten wir eine Sache geschafft, womit eigentlich keiner gerechnet hätte, ne? Eben mit dem Verbleib in der Liga zu bleiben. Das tut immer noch sehr weh, das ist vollkommen klar, aber das müssen wir auch mal abhaken und das haken wir auch ab und wir sind froh darüber, wie die Saison auch jetzt schon losgegangen ist. Die Truppe, ich glaube, das kann man sagen, ist voll dabei und wir haben nur eins, kann man klar nennen, wir haben das Ziel, wieder hochzugehen Und die Mädels stehen dahinter. Der große Kader ist ja auch zusammen, der Kader ist ja auch so gut wie zusammengeblieben.
Das fand ich auch sehr positiv.
Bis auf wenige Ausnahmen. Das spricht ja auch für sich. Ja. Das spricht für den Zusammenhalt. Die kommen die Werte zum Tragen, die eben auch genannt worden sind. Leidenschaft, Zusammenhalt und dergleichen mehr. Das sind die Voraussetzungen, nicht nur im Frauenbereich, sondern genauso auch in anderen Bereichen. Und das kommt uns sicherlich dann zugute. Also ich glaube, wir gehen auch gestählert aus dieser Runde hervor. Das kann auch ein Vorteil sein, dass wir jetzt mit diesem Erfahrungsschatz, den wir gewonnen haben in dieser Runde hier, dass das uns zugutekommen wird in dieser, ja, in der neuen Saison 21-22.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil du ja letztendlich auch in der ersten Liga andere Spielsysteme entwickeln musst, die du jetzt aber tatsächlich bei den Spielerinnen auch eingepflanzt hast, sage ich jetzt mal, und mit denen natürlich auch einen ganz anderen Fußball in der zweiten Liga spielen kannst. Also ich glaube, dass eure Chancen, also nach meiner Auffassung, gar nicht so schlecht stehen werden.
Nee, glaube ich, würde ich genauso unterschreiben. Und es geht auch nicht nur um die Spielsysteme oder die Taktiken, geht es auch um den psychologischen Bereich oder den charakterlichen Bereich. Also die Mädels haben schon ganz andere Erfahrungen gehabt. Ich erinnere nur, vorher waren ungefähr 10 Jahre in der zweiten Liga. Man hat auch irgendwie immer die gleichen Gegner, immer das gleiche Niveau. Man wusste ungefähr, wo man sich bewegt. Ja. Jetzt haben wir was Neues gesehen. Jetzt haben wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen, auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das bildet dann erstmal Menschen aus. Und da hoffen wir auch für die nächste Saison, dass wir das mitnehmen. Deswegen desto fröhlicher ist natürlich, dass der große Teil der Mannschaft zusammengeblieben ist, weil wir wollen sehen, dass der gleiche Kader mit ein paar Verstärkungen jetzt auch zeigt, dass die nicht nur auf die Highlights der ersten Liga sozusagen, wo man vielleicht ab und zu mit wenig Hoffnung oder mit wenig Erwartungen ins Spiel geht, sondern jede Woche dann sich beweisen muss. Das ist auch in meinen Augen als Fußballer deutlich schwieriger, wenn man sagt, ich muss jede Woche dann auch gewinnen, anstatt dass man erstmal sagt, okay, die Spiele muss ich gewinnen, aber die kann ich auch verlieren und sagt auch keiner was. Also das wird die Herausforderung. Aber was ich auf jeden Fall ergänzen wollte, was die Saisonaufarbeitung, wie das schön hier steht, ist das so, dass wir haben ein Trainingslager bei der Aselager Mühle, wenn ich das sagen darf.
Ja, also so ein bisschen graue Werbung, aber kein Problem, da kommen jetzt bestimmt Gutscheine für uns.
Bei unserem Trainingslager haben wir sowas wie das Wunder von Aselager so als Motto gehabt, weil wir waren so froh, dass wir zum ersten Mal unter solchen Bedingungen dann auch uns vorbereiten wollten oder konnten. Wo ich aber den Mädels eine Statistik präsentiert habe, wie geht's den Aufsteigern in die erste Frauen-Bundesliga und die Chancen sind über 80%, dass man wieder absteigt. Also wir redeten und wir haben fast ein Wunder oder beinahe ein Wunder geschafft und das mit bisschen Abstand ist schon enorm, was die Mädels geleistet haben. Also man muss überlegen, gegen was für Gegner und was für Spielerinnen wir gespielt haben, die vielleicht, ich habe zum Beispiel nach dem letzten Spiel in Freiburg, wo man sehr bitter mit 5-0 runtergeht, dann ist eine Todesstille und so weiter und dann im Bus habe ich so ein bisschen reingeschaut und man sieht, dass die 4-5 Startelf-Spielerinnen von Freiburg schon die 200 erste Bundesligaspiele hatten. Und bei uns Wahnsinn. Gibt es eine Spielerin, die erst mal die 24 geschafft hat mit uns und viele, die zum, oder nicht viele, sondern alle anderen, die nur zum ersten Mal in der ersten Bundesliga gespielt haben. Wo ich hinaus möchte, ist, es war eine super Saison. Wir haben hoffentlich sehr viel gelernt. Wir würden sehr, sehr gerne dann auch bleiben, weil es ist auch eine ganz andere Welt und eine glänzende Welt da oben. Und das sollte für uns die Motivation sein, diese Saison so richtig, richtig Gas zu geben, damit wir nochmal da ein Teil dieser glänzende Elite sozusagen zu sein.
Das ist gut, dass du das noch so gesagt hast, weil ich vorhin schon gesagt, viele Hörerinnen und Hörer wissen ja vielleicht nicht, wie unterschiedlich Frauenfußball und Männerfußball ist. Weil man jetzt Männerfußball der ersten Bundesliga vergleicht, wenn dann Aufsteiger jetzt Union Berlin zum Beispiel, die sich ja im zweiten Jahr auch gut etabliert haben, ist aber schwer vergleichbar, das im Frauenfußball zu schaffen. Du hast ja gerade gesagt, 200 Spiele bei Freiburg. Und Freiburg ist jetzt nicht ein Team, was oben mitspielt in der ersten Liga, sondern halt auch ein Team, was gegen den Abstieg spielt oder halt sich jetzt im Mittelfeld etabliert hat. Und deswegen muss man da das nochmal so vergleichen, wenn ein SV Meppen aufsteigt, der ja keine Erfahrung hat in der Bundesliga. Ist auch schwer zu vergleichen jetzt zum Beispiel auch mit der dritten Liga der Männer.
Ich meine, ich habe jetzt gerade auch noch im Kopf, als Lübeck abgestiegen ist, die ja jetzt auch in die dritte Liga zum ersten Mal aufgestiegen ist und direkt wieder abgestiegen ist, das ist eher die Ausnahme. Mhm. Weil du hast ja gerade 80% gesagt, in der ersten Liga ist das eher die Regel und sich dann halt noch diese Chance und auch gute Spiele, das 1-0 gegen Hoffenheim zum Beispiel, die jetzt die Saison auf Platz 4 abgeschlossen
drei.
Hat. Drei sogar, siehst du.
Champions League.
Champions League, genau, da ist das schon. Und das ist jetzt nicht eine 1-0, wo man 90 Minuten lang hinten reingedrückt wurde und dann das Tor gemacht hat durch Glück. Nee, da war man halt auch überlegen, den Hoffenheimerinnen. Oder das 3-2 gegen Werder Bremen. Auch ein tolles Spiel einfach von beiden Mannschaften in dem Fall.
Vielleicht kann man das ein bisschen genauer definieren für eure oder unsere Hörer. Ist es auch so, dass im Männerfußball reden wir von Vollprofitum von allen Vereinen. Also bei uns gibt es zwei Unterschiede. Erstmal der Unterschied in der Erfahrung. Wie lange habe ich gespielt? Wie werde ich gefördert? Viele Spielerinnen, die in der ersten Liga spielen, deutlich länger auch für den DFB, was auch eine extra Förderung für diese Spielerinnen dann bedeutet. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass zum Beispiel unsere Spielerinnen erst seit 2 Jahren überhaupt ein viertes Training in der Woche absolvieren müssen oder dürfen. So, wir haben natürlich mit Mannschaften wie Bayern München, Wolfsburg, Hoffenheim und so weiter, ich brauche nicht alle nennen, die schon an das 8. oder 9. Training so herangehen. Also da fängt schon erstmal an, was die Unterschiede angeht. Und natürlich, wir steigen mal auf, unsere Kapitänin macht 2 Minijobs und schreibt ihre Masterarbeit und trotzdem nebenbei schafft sie auch den Aufstieg in die erste Bundesliga, in einer der besten Liga der Welt. Währenddessen natürlich auch alle Männer, egal ob das ist, ich nehme sogar die Regionalliga mit, und ohne despektierlich zu sein, aber die haben keine andere Sorge.
Ja, genau.
Und dadurch, das macht sowas wie ein Aufstieg. Ich erinnere nur, dass wir mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahre alt aufgestiegen sind, mit einer sehr jungen Mannschaft, die auch null Erfahrungen hatte, vorher sogar auch in der zweiten Bundesliga und mit über 60% Eigengewächse. Also, wie super, du schon gesagt hast und sehr schön formuliert hast, nur zusammen geht das. Und das war auch nur, das war auch unser Saisonmotto sozusagen. Wir bleiben oben zusammen, unten zusammen, für immer zusammen, egal was passiert. Und das haben wir auch gezeigt. Leider hat uns, wie gesagt, das Leben ist immer nicht immer fair. Oder wir würden das als fair bezeichnen, dass wir bleiben würden. Aber man lernt sehr viel daraus. Und ich glaube, das hat alles auf jeden Fall deren Zweck und wir schauen
nach vorne. Umso schöner zu sehen, dass der Großteil der Mannschaft das auch wirklich ernst genommen hat und gesagt hat, wir bleiben, auch wenn wir jetzt abgestiegen sind und wir machen das zusammen und wir kriegen das auch zusammen wieder hin.
Ja, auch das war ja auch sozusagen zur Winterpause schon das erste Signal von unseren beiden Kapitäninnen, Sarah Schulte und Lisa Marie Weiß, die ja dann bis für beide Ligen sozusagen im Winter schon unterschrieben haben, wo dann noch nicht absehbar war, ob man jetzt klar absteigt oder halt drin bleibt, sondern da war man ja noch knapp überm Strich, aber man hat sofort die gezeigt, dass man bleiben will. Und dann kam das nach und nach immer auch Laura Sieger, die dann ja auch sofort verlängert hat in der Saison quasi und das läpperte sich dann alles. Also immer mehr Spielerinnen, wo ich dann gedacht habe, ja schön, dass die auch alle bleiben wollen und können und ja, dass dann die Mannschaft zusammen bleibt.
Ja, was so der negativste Punkt in der letzten Saison war, das brauchen wir wahrscheinlich nicht fragen. Oder auch, wie du gerade noch berichtet hast mit dem Spiel in Freiburg, wo du dann in den enttäuschten Bus geguckt hast, so sage ich jetzt mal. Aber was war denn der lustigste Moment oder der positivste Moment aus der letzten Saison?
Das muss ich lange überlegen. Ich weiß es nicht.
Es gibt nichts Positives.
doch, jede Menge.
Aber den einen Punkt, genau. Ich helfe Roger, ich mache erstmal den Anschauer. Er hat es mir schon mal erzählt. Also ich glaube, dass das Lustigste ist, dass man so lange im Fußball unterwegs ist. Und ich hatte das Glück, dass ich immer zum Beispiel oben mitgespielt habe mit meinen Mannschaften. Ich glaube, Roger hatte auch durch seinen Job dann auch als Verbandssportlehrer dann auch sehr viele erfolgreiche Saisons und schöne Saisons und so weiter. Aber so eine Saison, wenn man gegen den Abstieg spielt, wo jedes Tor etwas bedeutet, wo jedes Tor so eine Freude bringt und Siege, die man gar nicht erwartet, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Man könnte einen Moment dann rausnehmen, aber das sind so Sachen, ich habe den Moment, ich verrate ihn. Also für mich der lustigste Moment war, wir spielen 1-1 gegen Frankfurt auswärts. Und wir haben auch eine neue Spielerin, die steht auch hier auf der Liste. Lisa Josten hat im Winter erst zu uns gekommen. Sie kommt auch eigentlich aus dem Ligakonkurrenten BV Kloppenburg, über mehrere Jahre viele Duelle gehabt. Und ich sitze vorne, dann fängt das hinten so ein bisschen an, so gesunken zu werden und so weiter. Und dann ich höre auf einmal SV Meppen international, so ein Lied, ein Fangesang. Und ich drehe mich um und das ist Lisa Josten, die erst seit eineinhalb Monaten beim SV Meppen ist und singt sowas. Für mich so solche Momente machen den Fußball dann auch aus. Ich weiß nicht, ob dir was anderes eingefallen ist, aber für mich ist der Moment, der als erstes im Kopf kommt.
Ich liebe sowas zu hören. Ich liebe sowas zu hören, gerade auch wenn Neuzugänge schon so aufgenommen werden, dass da merkt man einfach, dieser Verein ist Familie und das ist einfach geil. Das ist echt klasse. Das hört man ja bei den Interviews bei den Männern dann, wo dann auch gesagt wird, jo, wir sind hier super aufgenommen worden und wenn ich sowas höre, dann weiß ich genau, das ist einfach keine Phrase, das ist nicht so, weil er das sagen muss, das ist einfach hundertprozentig Fakt, genau, super geil. Ja, super. Ja, das 1:1 gegen Frankfurt, in Frankfurt, stimmt, das hatte ich gerade auch noch im Kopf, wo dann ja auch auf Instagram werden ja dann auch immer gerne so Siegerfotos gemacht, aber auch bei Unentschieden werden die halt hier gefeiert, weil das ja für Frankfurt ein großer Name ist. FSV Frankfurt ja eigentlich noch ein noch schönerer Name eigentlich als Eintracht Frankfurt, weil das ja eigentlich so der Traditionsname ist, genau, und Eintracht Frankfurt, naja. Aber gut, das sind halt andere Gründe.
Ja, das wollen wir jetzt aber nicht diskutieren.
Nein, mit der ersten Mannschaft.
Habe ich auch schon, glaube ich, öfter mal gesagt.
Weil sonst müssen wir, wenn wir 10 Jahre zurückgucken.
Nein. Richtig.
Alles gut. So. Ja, aber dass man jetzt den Wiederaufstieg so ausrufen kann, das haben die Männer zwar auch gemacht, wo ich mich aber gefragt habe, okay, ohne Mannschaft das auszurufen, ist das...
Haben sie geschafft.
Schneller geschafft als gedacht. Aber gerade jetzt finde ich das eigentlich klasse, wenn man dann jetzt einen schon großen vorhandenen Kader hat, den man jetzt nur noch verstärken muss und nicht komplett neu aufbauen muss. Genau. Finde ich das eigentlich klasse, dass man und auch besser, das dann so auszurufen, den Wiederaufstieg. Und ja, da bin ich auch ehrlich gesagt guter Dinge, dass das klappen wird. Ist jetzt natürlich eine ganz andere Ausgangslage. In der zweiten Bundesliga hat man ja eigentlich Jahre, also bis zum Aufstieg ja immer um den Aufstieg oben mitgespielt. Es gab ja eigentlich nie so eine Phase, wo man dann mal geschwächelt hat sozusagen. Also jetzt ist man halt mit Favorit auf jeden Fall oder der Favorit. Das ist natürlich auch eine ganz andere Ausgangslage vom Kopf her sozusagen.
Ja, dieses Ziel haben wir natürlich. Das ist klar, wenn man einmal daran gerochen hat, oben drin gewesen ist und die Mädels sind heiß darauf, dann muss das Ziel sein letztendlich auch. Genau. Und es wäre auch unsinnig, andere Ziele auszurufen, auch nach außen hin. Aber so einfach wird es nicht werden, wie es gerade dargestellt worden ist. Wir kriegen natürlich auch mit, wie andere Mannschaften aufrüsten werden, dass wir uns schon oben sehen werden. Ja, klar, wir müssen uns erstmal auch wieder etablieren in der zweiten Liga. Wir werden natürlich auch anders spielen müssen. Das wurde ja eben schon angesprochen. Wir müssen anders an die Spiele rangehen. Ja. Das werden wir auch sicherlich tun. Da nehme ich ein paar Dinge vorweg. Wir werden sicherlich dominant auftreten wollen bei den Spielen. Aber wenn man jetzt uns sieht oder auch die Konkurrenz sieht, ja, ich nenne mal so 2-3 Mannschaften, die rüsten ja auch entsprechend auf. Ich glaube, kann sagen, dann sehen wir den Mitabsteiger, MSV Duisburg. Klar, ja. Die auch, ja, kann man sagen, ihren Stall erstmal ausgemistet haben und total neue Spielerinnen geholt haben und gute Spielerinnen geholt haben werden, die werden oben sein. Es gibt RB Leipzig, die wollen immer schon nach oben, sind letztes Jahr aufgestiegen in die zweite Liga. Und ja, auch die werden oben mitspielen. Ne? Dann gibt es noch unseren alten Konkurrenten, die Gütersloher. Ich könnte wohl noch einige Mannschaften mehr nennen, aber das sind schon die Mannschaften, die oben zu finden sein werden. Und wir sicherlich auch.
Ja, klar. Zumal da ja dann auch wieder Mannschaften dabei sind, gerade auch mit RB Leipzig, die halt ganz andere Möglichkeiten wieder haben, als
die es aufweisen. Finanziell, klar.
Da ist ja was dahinter. Vielleicht wissen wir. Kann man das tatsächlich auch so nochmal aufklären? Also der Trend im Frauenfußball ist es tatsächlich so, dass jetzt alle großen Vereine, oder mit großen meine ich erstmal Lizenzvereine, die auch finanziell groß sind. Natürlich Tradition kann man immer bestreiten, aber alle Vereine sehen jetzt natürlich auch die Lücke, die im Bereich Frauenfußball ist. Wir genießen jetzt sehr viel Aufmerksamkeit und wir sehen auch diese Aufmerksamkeit als Frauenfußball. Und das ist es auch zum Beispiel das Thema mit RB Leipzig. Natürlich ist es auch schön für jede Spielerin, dass sie nicht 2 Minijobs und extra noch nebenbei studieren muss, damit sie dann am Ende nochmal den Fußball genießen kann. Und das kann zum Beispiel in RB Leipzig, wenn man die gleiche Kondition oder ähnliche Kondition zu dem, was die Männer bei RB Leipzig dann zum Beispiel genießen, oder die Rahmenbedingungen zum Beispiel, guter wo Punkt, ich trainiere, ja. Was für Möglichkeiten habe ich dann bei meinem Training, damit ich mich auch als Spielerin verbessern kann. Also ich glaube, das spielt eine Rolle. Das haben wir mit FC Köln jetzt diese Saison gesehen, die mit einem klaren Erste-Liga-Kader in der zweiten Liga gespielt haben, weil natürlich die finanziellen Möglichkeiten da sind, dass man Erste-Liga-Spielerin in die zweite Liga holt, um dann direkt in den Aufstieg zu schaffen. Und jetzt nach dem Aufstieg bleiben die auch nicht nur da, sondern wird es noch weiter aufgerüstet, ja. Weil die Konkurrenz geht immer weiter. Und der Frauenfußball entwickelt sich auch weiter, deswegen schließe ich mich auch Roger an. Es wird auch kein Selbstläufer sozusagen jetzt in der zweiten Liga, weil viele Mannschaften die Zeit genutzt haben, um sich auch weiterzuentwickeln. Diejenigen, die Roger genannt hat, aber es gibt auch weitere. Jetzt haben wir den großen FC Nürnberg, die auch schon aufgestiegen sind und die machen auch gute Arbeit. Es gibt zum Beispiel die SG Andernach, die letzte Jahre ähnlich wie mit unserem Konzept sehr viel mit dem Nachwuchs gearbeitet haben und deutlich besseren Fußball spielen als vor 2 Jahren, wo wir gegen sie gespielt haben. Also es wird super spannend und man muss auch nicht vergessen, es gibt auch immer die zweite Mannschaften. Also die zweite von Wolfsburg ist drin, die zweite von Bayern München ist drin. Und da ist das so immer so kleine Wundertüte, weil du weißt nicht, wie die neue Talente sich dann auch schnell einspielen oder nicht. Aber sind auch nicht zu unterschätzen. Deswegen, ich erwarte auf jeden Fall eine richtig große Schlacht sozusagen.
Gut, dass du das noch so eingeordnet hast. Ich hatte RB Leipzig auch noch so im Kopf, aber dass dann ja auch andere Vereine logischerweise dann die Chance jetzt sehen, das ist dann klar. Also ja, gut, dass du das nochmal so oder ihr das nochmal so gesagt habt. Ändert sich sonst irgendwie so die Art zu spielen, ist jetzt noch was mir aufgefallen, was natürlich schwer zu sagen, gerade wenn die Vorbereitung gerade erst losgeht, aber wie man so auftritt.
Cheftrainer.
Ja, wobei, Roger hat das jetzt schon mal angedeutet oder beziehungsweise erwähnt.
Ja.
Es ist klar, dass wenn man als Absteiger von der ersten Liga will man auch dann in der zweiten Liga dominieren, will man das Heft in die Hand nehmen sozusagen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, also seitdem wir gemeinsam mit Roger das auch machen, haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir sehr flexibel als Mannschaft agieren. Wir wollen nicht nur mit einer Formation, nicht nur mit einer Taktik agieren, weil wir haben uns innerlich vorbereitet, wenn wir in die erste Liga kommen, was passiert, was machen wir dann? Und natürlich in der zweiten Liga, man war dran gewohnt, dass man immer das Spiel dominiert hat und immer das Spiel dann selbst gestaltet hat, musste man nur an bestimmten Punkten quasi vorsichtig sein. Aber dann im Aufstiegsjahr haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir uns zum Beispiel den Gegner analysieren, gucken, was könnten wir anders machen, damit wir den Gegner überraschen, aber dann auch, damit unsere Spielerinnen etwas daraus lernen. Und das haben wir jetzt in der ersten Liga angewendet. Und das Einzige, was jetzt bleibt, ist, dass die Neuen so ein bisschen dann unsere Abläufe lernen. Aber wir wollen weiter flexibel agieren, weiter, dass die Spielerinnen am Ende die Entscheidungen treffen auf dem Platz und dass wir einen Matchplan geben, der aber dann auch schnell auch zu Plan B oder Plan C dann gewechselt werden kann, damit wir jeden Gegner dann am Ende auch besiegen können.
Wo du gerade auch die Neuzugänge dann angesprochen hast, die ihr einarbeiten wollt. Auch da ist ja wieder schön zu sehen, wie der SV Meppen da vorgeht, denn auch da sind ja wieder 2 dabei, die aus dem Jugendleistungszentrum hochkommen. Also auch wieder Eigengewächse, mit denen ihr arbeiten werdet, die ihr euch dann ja wahrscheinlich vorher schon richtig angeguckt habt. Ne?
Ja. Ja, auch das sieht man, das ist die Zusammenarbeit, die ja untereinander herrscht, nicht? Wir haben als Fundament eben dann die U17-Mannschaft, die in der Bundesliga spielt. Wir haben das Rego-Team und die Zusammenarbeit zwischen allen Mannschaften ist hervorragend. Natürlich kennen wir jede Spielerin. Die Spielerinnen werden ja jetzt nicht dazu genommen, nachher, wenn die Saison losgeht, sondern schon auch in der Phase vorher, in der Saison über. Da zeigt die Zusammenarbeit. Das heißt, die Spieler sind entsprechend früh integriert. Sie kennen auch die Abläufe, sie kennen die taktischen Dinge, die wir spielen wollen. Ja, das Ganze ist ja auch abgesprochen dann unter den Trainern auch, wie wir spielen wollen. Die Spielphilosophie liegt klar, ist klar, sodass also die Integration und das Integrieren der Spielerin nachher nicht so schwierig ist. Ne? Natürlich, okay, ist es jetzt wieder auch einfacher, gerade für die U17-Spielerin bei uns Fuß zu fassen, denn es ist natürlich ein einfacheres sein, in der zweiten Liga die Problematik anzugehen. Ja. Kann man klar sagen, das ist natürlich umso schwieriger in der ersten Liga, denn das ist ja ein ganz großer Unterschied zwischen diesen beiden Ligen, zweiter Liga, erster Liga, und auch die Integration dann von Spielerinnen ist dann sehr schwierig. Also es wird jetzt einfacher passen, aber ja, wir haben zwei Spielerinnen fest dabei. Das schließt aber nicht aus, dass weitere Spielerinnen auch dazugenommen werden in der Vorbereitung, sowieso nachher. Ja, nur mal sehen, was da rumkommt.
Ihr seid aber ja auch noch auf der Suche, ne? Der Kader muss noch ein bisschen stärker werden und so.
Ja. Ja, auf jeden Fall erstmal dazu an dieser Stelle großes Dankeschön an alle Trainerinnen und Trainer, die wir jetzt im Nachwuchsbereich haben. Es fängt schon mit der U13 an. Wir haben so ein Talentteam, das sich einmal im Monat dann trifft. Sonst spielen die Spielerinnen immer in deren Heimvereinen. Danach haben wir die U15, die ein Trainerteam über, ich möchte nichts Falsches sagen, aber mindestens 5 oder 10 Jahren, glaube ich, da ist. Und die auch eine sehr, sehr gute Arbeit dann leisten, damit dann die Talente in die U17 kommen. Und in der U17 vielleicht, wenn man sich vom Männerfußball so erstmal auskennt, man denkt, okay, wieso U17 und dann direkt Frauen? Ist es, weil im Frauenfußball auch keine U19 gibt und sehr viele Mädels schon mit 16 erstmal ins kalte Wasser des Frauenfußballs geworfen werden, und da müssen sie sich dann natürlich beweisen. Das haben wir jetzt erstmal mit zwei Spielerinnen, die ein bisschen länger bei uns dann auch mittrainiert haben, mit Emma Gersemer und Jenske Steenweig, die diese Saison direkt den Sprung quasi geschafft haben. Emma Gersemer ist so ein, kann man schon mal sagen, ein Urgestein. Also sie wohnt hier in Burkelo. Sie war alles, glaube ich, hier von Ballmädchen, Losfee für DFB-Pokal, alles Mögliche durchgegangen, alle Mannschaften durchgegangen. Und man könnte schon mal ihre Freude sehen, als sie gehört hat, wir wollen dich jetzt mal hier haben. Und Jenske Steenweig ist... Also man sagt sehr gerne hier unsere Holländerin, wobei sie ist Niederländerin und nicht Holländerin, aus Emmen, die ich von meiner Zeit in U17 schon kenne. Sie spielte als C-Juniorin schon bei der B-Juniorin mit, hat jetzt die 3 Jahre hinter sich sozusagen, und sie bringt so ein bisschen was anderes. Das finde ich immer so spannend hier, dass man 8 Minuten weiterfährt und über die Grenze gibt es ganz andere Welt.
Ja, die wohnt auch noch in Emmen, ja?
Genau,
die spielt bei uns im Jugendleistungszentrum.
Aber. Genau.
Okay,
genau.
Das ist auch gut zu wissen.
Ja. Da sieht man, sie bringt auch ein paar andere Qualitäten mit, die man vielleicht hier in Deutschland nicht direkt findet. Hat auch jetzt mittlerweile perfekt Deutsch gelernt und freut uns auf jeden Fall, dass wir die beiden haben. Und wie Roger gesagt hat, wir haben immer noch ein Auge drauf, wer sonst entweder von der U17 oder von der U20 vielleicht in Frage kommen könnte. Aber dementsprechend die Rolle der U20, da haben wir die erste Anlaufstation im Frauenfußball, wo man vielleicht mit weniger Druck und bisschen lockerer erstmal Fuß fassen kann und zeigen kann, ob sie dann noch für den nächsten Schritt vorbereitet ist oder bereit ist.
Das erklärt auch so ein bisschen den niedrigen, in Anführungsstrichen, Altersdurchschnitt von 19 Jahren, wenn man dann schon mit 17 und 16 in der ersten Mannschaft spielen kann. Ja. Finde ich aber super. Das ist eigentlich klasse. Dann kannst du ja wirklich ein Team sozusagen so von klein auf aufbauen. Und so sollte es ja eigentlich sein.
Das ist ja auch ein schönes Zeichen an diejenigen, die sich da im Jugendleistungszentrum den allerwertesten aufreißen, sage ich jetzt mal, zu sehen, dass man auch wirklich Chancen bekommt dann halt auch oben in den
genau,
Top-Teams.
Ja. Genau, sehen wir bei den Männern jetzt ja auch etwas weniger, glaube ich, ausgeprägt als jetzt hier im Frauenteam. Aber ja, so muss es eigentlich sein. Ich muss noch mal kurz, du hast ja vorhin Matchplan und Plan A, Plan B, Plan C angesprochen. Finde ich echt klasse, wie professionell das gelöst ist, weil das ist so Sachen, die habe ich letztes Jahr bei den Männern sehr, sehr, sehr vermisst, muss ich sagen. Und finde ich das klasse, das so zu hören, dass das so professionell bei euch dann auch schon gehandhabt wird. Natürlich immer die Frage, ob es klappt oder nicht, ist klar.
Ich möchte dazu erstmal aufklären. Also da ich auch vieles mitbekommen habe, es gab und es gibt bei den Männern auch einen Matchplan und es gibt auch verschiedene Pläne und so weiter. Es ist immer das Spannende im Fußball. Wir Trainer können so viele Pläne erstellen, wie wir wollen. Natürlich sind wir auch verantwortlich, ob das jetzt auf dem Platz klappt oder nicht. Aber ich würde jetzt auf keinen Fall bestätigen, dass sie jetzt keinen Plan
Nein, du hast es ja auch nicht gesagt. Wenn, dann habe ich das gesagt. Und so dramatisch wie Lukas das auch
so nicht. So dramatisch habe ich das ehrlich gesagt nicht gemeint, aber ich muss einfach sagen, dass es dann halt auch, so wie du das sagst, dann halt auch auf dem Platz bei euch etwas mehr zu sehen war sozusagen und bei den Männern halt weniger. Gut, das ist halt von außen. Woran es gelegen hat, wissen wir nicht. Und ich bin ja auch kein Taktikfuchs. Ich kann jetzt nicht sagen, aha, gut, weil so wird immer gespielt und nicht, sondern es ist natürlich anders. Und ich gucke da halt nur als Fan drauf. Nee, aber es finde ich aber schon klasse, wie professionell da auch angegangen wird.
Jo, vorhin hatte ich noch eine Frage, die habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Hast du das noch irgendwas?
Jetzt zur Saisonvorbereitung jetzt direkt?
Ja.
Wann meint ihr denn, habt ihr die Kaderplanung abgeschlossen? Wann geht die Saison los?
Die Saison geht, oder?
Nee, mach du.
Die Saison fängt am 15. August schon an. Mhm. Wir haben schon die erste Woche der Vorbereitung hinter uns. Die Kaderplanung kann manchmal bei uns auch ziemlich lange dauern, weil das hat sehr viel mit persönlichen oder mit privaten Sachen von den Spielerinnen zu tun. Wenn eine Spielerin zum Beispiel zu uns wechseln möchte, dann müssen wir dann auch schauen, wie läuft das dann nebenbei beruflich, ja. Was gibt es mit dem Studium, was müssen wir nochmal klären und so weiter. Dadurch geht auch nicht alles so ratzfatz, dass wir sagen, hier ist ein Vertrag, komm, herzlich willkommen, da ist deine Wohnung und so weiter. Dementsprechend sind wir immer noch in Gesprächen mit ein paar Kandidaten. Dann hatten wir auch ein paar Spielerinnen, die bei uns jetzt hier erstmal uns kennenlernen wollten und wir natürlich dann auch nochmal sie beim Training sehen wollten. Natürlich, das Ziel ist es, je früher, desto besser, vor allem bei unserem Trainingslager. Am 29. Juli würden wir gerne auch das komplette Team dabei haben, weil dann gehen wir auch bisschen mehr zum Thema Taktik sozusagen ein, aber es kann auch sein, so wie letzte Saison, dass die ein oder andere aufgrund dessen, dass wir jetzt auch wieder über entweder Vertragsspielerinnen oder Amateurinnen dann sprechen, dass die ein oder andere sogar auch im September oder Oktober sich anschließt, je nachdem, wie das sich ergibt. Manche kommen aus der USA zurück, aus dem Studium und melden sich dann erstmal dann und sagen, ja, ich bin jetzt hier, wie sieht's dann aus? Oder im Winter, so wie wir das letzte Saison mit Moraitu und mit Elisa Josten auch gemacht haben. Also bei uns ist das so ein bisschen offener und von anderen Faktoren auch abhängig.
Gibt es denn ein Transferfenster sozusagen irgendwie?
Wenn da ja, ist eigentlich der gleiche.
Okay, ist das gleiche. Gut, ich meine, bei vertragslosen Spielerinnen und Spielern ist es ja anders. Die sind ja nicht gebunden sozusagen. Und die USA, die du gerade angesprochen hattest, da fällt mir noch, in dieser Saison hatten wir ja auch eine Spielerin, Maya Hahn. Sie kam ja, ist sie auch aus den USA gekommen?
Und ja, sie war schon der in der Uni da. Genau. Da wegen Corona gab es da keine Saison. Ja. Und dann, da sie auch U-Nationalspielerin für Deutschland ist, dann haben wir dann erstmal den Kontakt aufgebaut und wir haben gesagt, solange du nicht da spielst, da kannst du bei uns dann spielen und die Erfahrungen sammeln. Das hat sie auch gemacht, aber dann wurde die Saison statt im Herbst, wurde sie im Frühling gespielt. Und da wurde sie quasi von der Uni wieder zurückgeholt.
Richtig, genau. Ja, ich wusste noch, dass wo du gerade USA gesagt hast, ist mir da noch eingefallen, dass da ja noch was war. Genau.
Jo. Ihr freut euch da sicherlich auch auf die Fanrückkehr, oder? Also ihr plant doch mit Sicherheit auch mit Zuschauern, oder?
Ja, das ist natürlich der Punkt, den Mädels genauso gefehlt hat, wie das auch in anderen Bereichen der Fall gewesen ist. Ne? Das wäre auch einfach zu schön gewesen, wenn man das auch noch mitgenommen hätte.
Ja, schade, die Saison gerade, ne?
Ja. Das ist wirklich schade und... Deswegen auch hoffen wir auch, dass was im übernächsten Jahr passiert und dass es dann der Fall sein wird. Aufgrund des hoffentlich Wiederaufstiegs dann.
Ja. Jo. Wird wieder im Waldstadion gespielt?
Das ist, glaube ich, gar nicht in unserem Aufgabenfeld zu beantworten.
Ach ja, logisch.
Ich glaube.
Aber hätte ja sein können, dass ihr da schon was wisst.
Natürlich ist es auch so, dass wir da muss ich wieder an dieser Stelle dann auch ein Dankeschön aussprechen. Wir waren die Ersten, die bei Union Meppen trainieren durften, bevor überhaupt dann die Anlage sich eröffnet hat oder offiziell dann auch eröffnet war. Wir haben sehr schnell dann uns mit den Leuten von Union Meppen, vor allem mit dem Dieter Bölscher und mit Herrn Wolf, der ich meine, der Präsident ist des Vereins, dann sehr gut zusammengefunden und dann sind wir sehr, sehr froh und dankbar, dass wir da auch trainieren dürfen, weil ihr kennt mittlerweile, ich glaube, stand jetzt auch in der Zeitung, wir haben so ein bisschen das Problem hier, dass wir sehr viele Mannschaften, die gleichzeitig trainiert haben, und da genießen wir sehr gute Bedingungen, um zu trainieren und auch die Spiele, die wir da bestritten haben. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt da verloren haben. Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir haben...
Du hast recht.
Ich glaube, wir haben das Spiel da gewonnen.
Deswegen also, nehmen wir das gerne mit. Dann wäre das gut, ja. Umso besser dann. Nee, ist auch ein schönes Stadion. Ich war jetzt letztens erst, als die Männer da ihr Testspiel gingen und Jonathan zum ersten Mal da. Ist ein super, super Platz erstmal und ein super schönes Stadion eigentlich. Und ja.
Da würde ich dann nur ergänzen, was du auch erwähnt hast. Ne? Also das zeigt wieder, so, ich bin auch kein Emsländer, ich bin auch nicht so lange hier, aber man sieht wieder, ja, ich bin in Bearbeitung Emsländer.
Das klingt schon besser,
aber das dauert ein bisschen. Ja.
Aber man sieht es schon zum Beispiel da, ich kenne mich auch bei anderen deutschen Städten, wo der große Verein nicht unbedingt gern gesehen ist in der eigenen Anlage oder dass man jetzt nicht so diese enge Verbindung hat wie der SV Meppen mit Union Meppen oder mit allen anderen
Partnern. Aber ich glaube, das ist schon eine Hassliebe eher. Also
wir haben es gut gemeistert.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass dieses Spiel der Frauen im Stadion eher zum Zusammenwachsen dann geholfen hat. Also okay. Der war doch schon so stadtmäßig schon doch noch so ein bisschen... Naja. Ärger drin.
Nee, ja, ich fand das Stadion ganz schick und da dachte ich, da könnte man ja vielleicht wieder umziehen sozusagen. Aber gut, das sehen wir dann.
Es könnte sein, dass wir beides machen.
Genau. Ja, stimmt.
Da sind alle zufrieden,
ja.
Dass sie uns haben.
Jo. Ja, weil ich glaube, der Ausweich in die Hensch Arena war ja wahrscheinlich wegen, keine Ahnung, Sicherheit.
Dings, ja, du wirst gewisse Anforderungen wieder haben vom DFB, die sagen, so wenn Quatsch. Du Erstliga spielst, dann musst du das und das vorweisen. Ja, so dann muss Werbung von ELA-Container dran sein. Dann geht das erst.
Wobei, vorher haben die Frauen auch immer im Stadion gespielt, ne? Also vor.
Richtig. Die Überlegung, dass es auch mal anders sein könnte, bei Union zu spielen, das war halt im vorletzten Jahr der Fall gewesen.
Ja, davor haben sie immer gebaut haben,
in der Arena gespielt, ist ja. Richtig. Ja. Und natürlich gibt es ganz klare Auflagen, die man erfüllen muss. Mhm. Und die waren bei Union nicht gegeben.
Stimmt. Ne? Ja, wenn ich so an das Stadion denke, das geht natürlich nicht. Ja. Ja. Allein Zuschauer wahrscheinlich. Die Flutlichtanlage, die da noch nicht so...
Flutlampenanlage.
Ja, sowas, genau. Nee, dann ist das natürlich logisch, ja. Ja, aber mal abwarten, wie so läuft. Generell auch, wie die Saison so läuft. Gut, dass ihr das noch mit den verschiedenen Teams nochmal angesprochen habt. Viele zweite Mannschaften, das wird wohl eine Wundertüte nächstes Jahr. Aber der Anspruch, wieder aufzusteigen,
ist da denn, Anna, also da muss ich jetzt den Noob raushängen lassen. Also die zweiten Mannschaften dürfen direkt in der Liga unter der ersten Mannschaft spielen?
Ja, aber nicht aufsteigen natürlich, aber die dürfen da spielen, ja. Es sind auch relativ viele.
Also muss keine Liga zwischen sein.
Das nein. Die können direkt unten drunter spielen, haben zwar kein Aufstiegsrecht in die erste Liga, ist ja klar. Wundert natürlich auch aus dem Grunde, dass man nie weiß, auf was für Truppen man da treffen wird. Ja. Die Mannschaften sind ja auch, das ist ja auch im Männerbereich der Fall, oft unterschiedlich besetzt. Im Frauenbereich, okay, kann man ansprechen auch, kommt noch ein Punkt dazu. Die Kader der ersten Mannschaften sind ja auch sehr voll und es kommt es öfter natürlich auch vor, dass natürlich die zweiten Mannschaften dann auch aufgefüllt werden, sag ich mal, durch Erstligaspielerinnen. Das geschieht eigentlich sehr unterschiedlich und deswegen ist es wichtig, dass man immer zum richtigen Zeitpunkt auf so eine Mannschaft trifft. Und
muss man Glück
haben. Das ist teilweise, kann man klar sagen, das ist für mich auch eine Wettbewerbsverzerrung, was da passiert. Das haben wir in den letzten Jahren davor auch erlebt. Und das nicht immer zum Guten für uns, zum falschen Zeitpunkt auf die Mannschaften getroffen sind. Ne?
Ja, ist ja bei den Männern auch wirklich so. Wenn dann Bayern jemanden verpflichtet, der dann einen Marktwert von 15 Millionen hat, zum Beispiel, der dann halt erstmal bei den zweiten Mannschaften geparkt wird, um da dann aufzusteigen, ja, das ist leider so, aber
ja, auf das sind leider Seite, Sachen, die dürfen aber nur U20-Spielerinnen bis auf 3, da kann man, wie gesagt, bei den Männern vielleicht sogar schon mehr den Unterschied sehen, weil da sind immer nur junge Küken sozusagen, die rumlaufen.
Ja.
beim Frauenfußball, wo sowieso die Durchschnittsalter von den Mannschaften unter 20 liegt, dann macht das jetzt nicht unbedingt den großen Unterschied. Und natürlich sind das auch Übertalente, die jetzt bei Wolfsburg oder Bayern dann in der zweiten laufen, weil die werden erstmal deren Zeit da bekommen, um perspektivisch dann in den besten Mannschaften Deutschlands und beziehungsweise der Welt dann auch zu spielen. Und dadurch entsteht auch diese Unsicherheit, wer kommt auf uns und wie sieht dann deren Mannschaft überhaupt aus.
Ja, das ist sehr schade, weil das eigentlich so einfach gelöst werden könnte mit einer separaten U-Liga sozusagen für die Mannschaften, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, aber ist leider nicht gewünscht vom DFB, was sehr schade ist, und dann hätte man diese Wettbewerbsverzerrung halt nicht mehr, könnte dann auch dafür sorgen, dass dann auch der Frauenbereich ein bisschen von den Mannschaften gefördert wird, aber
vor allen Dingen, was ist denn, also was ich mir gerade so rechnerisch im Kopf überlege, was ist denn, wenn die erste Mannschaft auf dem Abstiegsplatz steht und die zweite Mannschaft auf dem Aufstiegsplatz in der zweiten Liga? Also bleibt dann im Prinzip der Verein trotzdem in der ersten Liga?
Die Möglichkeiten gibt es da natürlich aufgrund der Konstellation. So denke ich darüber.
Ne? Und dann hätten Sie auch, dann hätten Sie auch das Aufstiegsrecht, ja?
Ja, was?
Wie das verstehe ich jetzt nicht.
Nein. Also wenn, das kann
wenn
ja
die erste nicht. Mannschaft aus der ersten Liga absteigt.
Genau.
Am Ende der
Saison. Dann steigt die zweite auch ab.
Ja,
ist scheißegal, ob die mit null Niederlagen
erster selbst wenn die Erster werden in der zweiten Liga?
Ja, ist vollkommen
egal. Dann steigt trotzdem die zweite ab.
Ja. Ich glaube, sowas wird wohl schwierig vorkommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die zweite Mannschaft muss immer unter der ersten spielen, das ist doch logisch. Dann würde die, egal wie gut sie gespielt hat, würde sie absteigen.
Nee, klar, aber
ich habe jetzt ja überlegt,
ob das quasi so dein Joker ist, wenn die da stehen, dass du gar nicht darunter kannst.
Die gleiche Konstellation haben wir ja auch, ne? Wir spielen jetzt noch in der zweiten Liga und unsere zweite Mannschaft ist ein Rego-Team, das heißt die Mannschaft spielt eine Etage tiefer in der Regionalliga und wir hatten vor zwei, drei Jahren mal eine ähnliche Konstellation, wo unsere zweite Mannschaft ganz oben dran war. Wir standen zwar nicht unten dann, aber hätten auch die Möglichkeit gehabt, aufzusteigen. Natürlich können sie nicht aufsteigen. Geht ja nicht.
Aber stark, dass das Nachwuchsteam vom SV auch so stark spielt.
Ich mag das, wie die beiden so positiv reden. Also für die sind wir eigentlich auch schon wieder aufgestiegen. Das finde ich gut.
Also musst du denken, das ist so. Ja, aber das wäre eigentlich dieses U-Team. Ich will es nochmal kurz aufgreifen. Vielleicht hört ja der ein oder andere zu, den das auch interessiert. Aber auch für das U-Team, das ist von Meppen, wäre es ja, glaube ich, auch eine super Sache, dann sozusagen gegen U-Mannschaften von Hoffenheim oder Wolfsburg oder so zu spielen, in einer separaten Liga. Aber naja, wird es nicht geben, leider. Aber wäre eigentlich eine coole Sache. Naja, wie viele U-Mannschaften gibt es jetzt in der zweiten Liga? Also Hoffenheim, glaube ich.
Ich muss einmal jetzt durchgehen. Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt.
Wie viele Mannschaften sagst du gerade?
Ja, oder? Genau.
Es gibt 14 Mannschaften in der zweiten Liga, also zwei Mannschaften mehr als in der ersten Liga. Ja.
Und vier
U-Mannschaften.
Ja,
U-Mannschaften. Okay. Wie ist das denn eigentlich? Gibt es da auch irgendwie Planung, die Liga mehr aufzublähen? Ich meine, es sind ja jetzt immer mehr Vereine, die professionellen Frauenfußball an den Start bringen wollen, die weiter nach oben wollen und sowas alles, dann wirst du ja irgendwann eventuell auch da auf ein 18er-System umstellen müssen.
Vielleicht. Ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich glaube, diese Überlegung gibt es erstmal nicht groß aufzunehmen, aus welchen Gründen auch immer. Nicht, weiß ich nicht. Also die zweite Liga ist vor zwei, drei Jahren größer geworden, eingleisig geworden, richtig, und 14 Mannschaften in der Liga. Ich glaube, es gibt auch die Gedanken, die erste Liga, sie haben nicht der Stand auf heute bezogen, sondern auch die erste Liga auf 14 Mannschaften zu gehen. Mhm. In der zweiten Liga hat man es gemacht, letztendlich auch. Ja, muss man halt abwarten, ob das der Fall sein wird oder
ich glaube, über kurz oder lang wird es da gar keine Alternative geben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf 18, aber auf jeden Fall, um sie immer weiter aufzustocken.
Ich denke jetzt auch, was ja auch angesprochen worden ist, das heißt also, der Frauenfußball wird ja immer mehr entdeckt, sag ich mal, der Stellenwert wird immer größer. Auch Mannschaften, erst jetzt in Nürnberg ist aufgestiegen, die erste Liga. Borussia Dortmund hat ein Frauenteam ins Leben gerufen, Schalke richtig, 04 richtig. Ganz genauso. Ja. Und Stuttgart auch. Also jetzt... ich könnte mir vorstellen, also einfach nur so von der Sache her, könnte mir vorstellen, auf Dauer gesehen und auf Zukunft gesehen, kann mir gar nicht vorstellen, dass es weiterhin dann eine Liga sein wird, die ja auch nur aus 12 Mannschaften besteht. Ja. Gerade aufgrund dieser Geschichte, die ich gerade angesprochen habe. Ne?
Ja, genau. Die Tendenz ist allgemein so, dass natürlich alles Richtung Professionalisierung dann läuft. Also wenn man in England schaut, die jetzt die Konkurrenten von der deutschen Liga und von der deutschen Nationalmannschaft sind, ist das so, dass zum Beispiel ein neuer Deal jetzt mit 8 Millionen Pfund im Jahr ein Erfolg ist, nur für den Frauenfußball. Dieses Geld wird natürlich dann auch verteilt und wenn man den Vergleich macht, ich meine, dass in Deutschland wir liegen bei 3 Millionen, natürlich das zieht auch Spielerinnen, die natürlich auch dann die im Campus von Chelsea FC oder von Arsenal oder von wen auch immer dann auch spielen können, ist es auch klar, dass dann auch die gute Spielerinnen dann in die Richtung sich bewegen und in Deutschland versucht man natürlich jetzt auch Pläne zu erstellen, wie können wir da natürlich mithalten. Hm. Und die Tendenz ist auch so, dass die erste Liga, egal ob das 12 oder 14 Mannschaften, aber das auf jeden Fall eine Profiliga wird, also wo alle Spielerinnen professionelle Bedingungen auch professionell bezahlt werden können und müssen. Und dabei ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man Teil eines Vereins ist, der noch oder deutlich besseren Budget hat als jetzt wir als SV Meppen oder ein rein Frauenverein, wie zum Beispiel die Turbine Potsdam oder die SGS Essen, die natürlich sehr viel dann an Sponsoren so hängen sozusagen, um überhaupt alles auf die Beine zu stellen. Ist deutlich einfacher, wenn ich einen großen Konzern hinter mir habe oder einen großen Verein, der sagt, okay, ihr bekommt das 1% von unserem Budget. Das reicht schon mal aus, um eine komplette Mannschaft auszustatten.
Ja, also ich kann mir das vorstellen, der Frauenfußball wächst, ne? das ist ja Fakt und ja, man muss ja auch mal gucken, wie lange gibt es jetzt die Bundesliga und so weiter und wie lange, oder die Frauenbundesliga und die Männerbundesliga, das ist ja, ne, klar, dass man das so schwer vergleichen kann, aber ich denke mal, das gleicht sich jetzt immer mehr an über die Jahre oder zumindest der Frauenfußball wächst, ob die Männer noch weiter wachsen,
das aber weiß gesagt, man jetzt nicht. Das Interesse steigt aber, ja auch und so und das ist leider wirklich, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, eigentlich sehr bitter, dass in der letzten Saison die Zuschauer nicht dabei waren, weil ich glaube, die Stadionkapazität wäre eine ganz andere gewesen, also die befüllte als in den Jahren davor.
Genau. Ja, da muss man schon so sehen, auch das, was gerade angesprochen worden ist, wenn man die Entwicklung des Frauenfußballs so sieht, den Männerfußball gibt es eben schon seit über 100 Jahren. Ja. Doch das ging nicht alles auf einmal. Das war auch ein stetiger Prozess gewesen. Mhm. Und der organisierte sich Frauenfußball, ich glaube Anfang der 70er ging es wohl so los. Ja. Und was man dann in kurzer Zeit sich geschaffen hat, das ist einfach anzuerkennen. Also das, was wozu die Männer 100 Jahre Zeit gehabt haben,
genau.
Wurde hier in 10, 15, 20 Jahren geschafft.
Genau, und dass dann nicht so schnell passieren kann, das ist klar. Ja, ich glaube, genau, hat der DFB nicht letzte wie 50 Jahre Frauenfußball gefeiert. Dass der DFB das feiern darf, ist schwierig, wo man sich ja so gegen Frauenfußball so die Anfänge gesträubt hat. Aber ja, es ist trotzdem schön, dass es dann die Aufmerksamkeit
kann. Man kann sich auch eines Besseren belehren.
Ja, ich hoffe, wenn das wirklich so ist, dann freue ich mich ja. Also ich hoffe einfach, dass da wirklich jetzt die nächsten Jahre es stetig aufwärts geht einfach. Nicht nur für den SV Meppen, sondern halt auch Frauenfußball generell, weil es ist halt immer unfair, wenn dann Frauen, die ja auch genauso Fußball spielen wie Männer, dann anders behandelt werden, anders gesehen werden und so weiter. Das ist halt einfach unfair und das ist schade.
Das muss man mal ganz einfach so sehen, wenn es bei den Punkten, die du gerade angesprochen hast. Ne? Die Mädels trainieren nicht weniger
als
die Herren.
Deswegen,
allein wenn man die Einheiten sieht, da geht es noch um Inhalte, wenn man die Einheiten sieht, die Mädels hier trainieren auch jeden Tag oder fast jeden Tag.
Ja.
Andere Mannschaften, diese Top-Mannschaften, 8-mal, 9-mal die Woche und öfter können die Herren auch nicht trainieren oder das Nachwuchszentrum auch nicht trainieren. Das heißt, sie betreiben denselben Aufwand, den die Männer auch betreiben und da gibt es keine Unterschiede. Nicht?
Ja.
Das, was ich mal ganz anspreche, das sind natürlich noch die Werte, die da eine Rolle spielen, wie eben erst recht, was auch hier, glaube ich, so wie es Emsland immer noch irgendwo so gilt, so Leidenschaft, Wille. So, und das sind die Dinge, die mir auch Spaß machen und deswegen mache ich das auch unheimlich gerne mit. Das sind Werte, für die ich stehe.
Ja, super. Genau, das ist doch schön.
Dürfte ich vielleicht dazu nochmal was
sagen? Du darfst
alles sagen. Es ist ein sehr heißes Thema aktuell.
Ja, genau.
Also jeder hat in seinem Leben so Macke oder Fetische oder was auch immer. Meins ist, dass ich Kommentare bei Posts über den Frauenfußball gerne lese und damit ich mich ärgere, wie zum Beispiel sehr viele Kommentarschreiber dann sich über den Frauenfußball äußern. Und eins möchte ich in jeder Stelle, die ich finde, aufklären. wenn man über Gleichberechtigung von den Frauenfußballerinnen und Fußballern dann redet, es geht nicht darum, dass unsere Kapitänin genauso viel verdient wie Thilo Leugas. Hm. Sarah Schulte namens. Ja. Also ja, Sarah Schulte muss nicht genau das verdienen, was Thilo Leugas verdient. Aber Sarah Schulte sollte mindestens das verdienen, dass sie tatsächlich ihren Sport dann nachgehen kann. Ohne weitere Belastungen, ohne weitere Belastung, die vielleicht für sie eine Verletzung kosten würde. Dass sie versichert ist, wenn sie spielt. Und das ist schon mal in vielen Ligen passiert. Das ist in Spanien auch so, seit 2 Jahren in der spanischen Frauenliga, dass ein Mindestgehalt für die Spielerinnen gibt. Diese Spielerinnen, und wenn man über Gleichberechtigung redet, fordern nicht, dass die Millionäre werden. Die fordern nur, dass die etwas haben, damit sie dann auf den Fußball konzentriert und dann auch besser zu werden. Und dann kommt das Gegenargument, ja, aber die sind schlecht, deswegen verdienen die nicht. Wie sollten die besser werden, wenn die nebenbei, wie gesagt, entweder arbeiten müssen oder studieren und arbeiten müssen und haben nicht die Zeit dafür, um sich zu trainieren. Und die dürften nicht mal spielen vor 50 Jahren.
Ja, richtig.
Also die haben auch weniger Zeit, um besser zu werden. Wenn man den Frauenfußball genauer betrachten würde, die Entwicklung ist enorm. Hm. Also der Fußball, der jetzt gespielt wird, der wurde vor 3 Jahren nicht gespielt. Und richtig, es wird immer besser mit den Mädels, die von unten kommen. Hm. Aber wir müssen denen eine faire Chance geben, dass die dann tatsächlich den Fußball sich widmen können. Weil die machen das und die sind verrückt. Die Kilometer, die die fahren, also wir haben so viele Studentinnen, die jeden Tag 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurückfahren, um beim Training beim SV Meppen zu sein. Und diese Anerkennung, diese Wertschätzung zu sagen, okay, komm mal her, dann vielleicht arbeitest du 4 Stunden weniger in der Woche, weil du von uns dann dieses Geld bekommst oder deine Fahrkosten bekommst, das sollten wir in der Lage sein, das zu machen. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich komme auch aus dem Jungs- und Männerfußball. Ich bin nur seit, wie gesagt, 3, 3,5 Jahren im Frauenfußball. Und diese Werte, die Roger angesprochen hat, die findet man hier. Und genau diese Leute, die diese Werte über Tradition, dass man für das Trikot spielt, dass man beim SV Meppen bleibt, auch wenn das Geld nicht da ist. Genau die gleichen Menschen werfen uns vor, beziehungsweise den Mädels vor, die spielen nicht gut genug Fußball. Und das ist einfach nervig, das macht mich sehr emotional. Weil, wie Roger sagt, diese Mädels geben alles. Und auch die Trainer, also wenn ich das Trainerteam schaue, ich bin der Einzige, der das Glück hat, hier nur mit dem Fußball mich zu beschäftigen. Und alle andere, also auch unsere Co-Trainerin, sie ist eine Lehrerin, sie kommt aus der Schule raus und muss ein Training vorbereiten. Unser Athletiktrainer arbeitet im Krankenhaus, unser Physio arbeitet in einer Praxis und alle kommen in deren Freizeit, um Ersten Liga Fußball zu betreiben.
Das ist Wahnsinn. Ja.
Und das geht nur mit Leidenschaft und Emotion. Genau das Gleiche gilt auch für die Leute außerhalb des Trainerteams, eine Maria Reisinger, sie begleitet den Frauenfußball über 15 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Nebenbei ist sie dann auch eine Leiterin bei einem großen Konzern und sie muss auch alles entweder ab 11 Uhr oder vor 8 Uhr morgens dann, also 11 Uhr abends oder 8 Uhr morgens dann erledigen für den SV Meppen. Und das ist eine Sache, die sehr schnell dann auch vergessen wird und beziehungsweise nicht bekannt ist. Und darauf appelliere ich, dass bevor man einen Kommentar hinterlässt oder über den Frauenfußball sich äußert, da kann man erstmal vielleicht dann diese Mühe geben, für 3, 4 Minuten etwas reinzulesen oder vielleicht ein Spiel zu schauen und mit uns zu sprechen, weil dieser Nähe schafft man im Frauenfußball auf jeden Fall.
Zumal es auch so ist, dass diese Kommentargeber ja auch gar nicht dazu angehalten sind, sich über diese Finanzen oder sowas Sorgen zu machen. Das Einzige, was von denen eigentlich eingefordert wird, sind Respekt und Anerkennung.
Genau.
Und so viel sollte man definitiv jenen entgegenbringen, sonst hat man auch keine Liebe für den Verein.
So sieht's aus.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Im Prinzip ist es ein sehr schönes Schlusswort. Aber du hast es im Prinzip schon gesagt, ich hatte mir nicht noch gedacht, wollt ihr unseren Fans noch was mitgeben, was wollt ihr noch loswerden? Theo hat das gerade, glaube ich, schon sehr gut, sehr eindeutig und sehr wichtig gesagt.
Auf jeden Fall.
Das Roger, dir aber auch noch das Wort gegönnt, auf jeden Fall am Ende. Möchtest du den Fans noch was mitgeben?
Oh gut, ja, Theo hat alles gesagt eben gerade. Ja, den Fans mitgeben, ja. Erstmal hoffen wir natürlich, dass uns die Zuschauer auch jetzt zur Seite stehen werden. Ja, schön wäre es, wenn es auch von der Menge her so wäre, wie wir es uns gedacht haben, für die erste Liga. Darauf freuen sich die Mädels auch. Eben nicht nur für sich selbst zu spielen, sondern auch für Fans, für Zuschauer zu spielen. Und ja, ich hoffe, dass wir eben, ja, dass es so losgehen wird, wie wir uns das auch alle vorstellen. Die Mädels haben Wünsche, das ganze Funktionsteam hat Wünsche und wir wollen dem nachkommen, sage ich mal, und hoffen dann eben die Zuschauer und die Fans auch auf unsere Seite zu bekommen und dass wir hier eine richtige Einheit bieten werden und bilden werden. um ja, das Ziel, das uns gesteckt hat, dann auch schaffen werden.
Das wünschen wir uns auf jeden Fall alle. Ja, nachdem du, Theo, dich während des Podcasts eigentlich schon bei allen Leuten und allen Verantwortlichen beim SV Meppen bedankt hast, da darf ich mich jetzt bei euch beiden nochmal bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns beiden ein bisschen zu reden und ein bisschen zurückzublicken und ein bisschen nach vorne zu schauen. Und wir wünschen euch viel Erfolg. Vielen Dank, Theo Dedes, vielen Dank, Roger Müller, dass ihr heute da wart.
Dankeschön. Dankeschön auch.
Von mir natürlich auch. Danke, danke. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder viel gelernt, ich auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das erste Spiel gegen Eversberg, das ist, glaube ich.
Genau. Yeah. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.